SWR Bestenliste. Der Literaturtalk.
Wir wechseln zwar nicht das Genre, Platz 1 aber immerhin, das ist doch schon mal ein Fortschritt, der SWR Bestenliste im Oktober. Sascha Mariana Salzmann, Im Menschen muss alles herrlich sein, heißt der Roman, der im Surkamp Verlag erschienen ist. Herr Falke, wir reisen jetzt zunächst einmal in die frühen 70er Jahre der Sowjetunion. Wir haben es zu tun mit einer Protagonistin namens Lena. Vielleicht skizzieren Sie mal kurz, ich würde sagen, das erste Drittel des Romans, damit man eine Vorstellung bekommt. Erzählt wird ja im Grunde genommen die Geschichte eines kleinen Kindes, das bald Dermatologin wird, Ärztin wird. Und diese Atmosphäre der 1970er Jahre in der Sowjetunion aufsaugt. Was ist das für ein Charakter und wie wird diese Zeit beschrieben?
Zunächst nostalgisch aus Sicht dieses Mädchens, weil die verbringt ihre Sommerferien in Sotschi bei ihrer Großmutter. Und diese Großmutter hat einen Garten mit Haselnussbäumen, die eifrig gesammelt und gepflückt werden und dann auf den Markt gebracht werden. Und diese ganzen Vorgänge, wie es Kindern, glaube ich, oft geht, das fasziniert dieses Mädchen. Und das prägt sich tief ein, eigentlich als so ein poetisches Vergangenheitsbild für sie. Eines Tages stirbt diese Großmutter, wie das leider so passiert, und ab da muss sie dann in ein staatliches Ferienlager ihre Ferien verbringen. Und das wird uns auch genau von atmosphärisch dargestellt, wie es dort zugeht. Das ist natürlich unter der Ägide sozialistischer Disziplinierungsvorgänge, aber die Ferienlager waren ja auch im Westen nicht immer das reine Zuckerschlecken, nicht? Aber auf jeden Fall ist das so die Frühphase. Nun weiß ich nicht genau, wie weit Sie den Horizont aufziehen wollen, Herr Otte.
Schon ein bisschen, weil
es sind ja drei Generationen von Frauen, um die es geht.
Ganz genau. Wir müssen ein bisschen durch die 80er gehen. Im Grunde genommen bis zu dem Punkt, dass wir begreifen, dass diese Familie in den Westen übersiedelt. Ja. Und dort sind wir mit ganz anderen Herausforderungen und Konflikten und Themen konfrontiert. Ja. Unter anderem den Antisemitismus. Aber die Vergangenheit ist immer noch präsent. Was ist das für ein gesellschaftliches Milieu, was dann beschrieben wird und vor allem aus welchen Perspektiven?
Nun, dieses Mädchen, von dem wir gerade gesprochen haben, die wird dann, wie Sie schon angedeutet haben, später Ärztin. Ich denke, das findet noch vor dem Fall des Eisernen Vorhangs statt und erlebt die spätsowjetische Gesellschaft noch in voller Blüte mit all ihrer Korruption. Man bekommt nichts, ohne hier und da Sondergaben abzugeben. Und das entsetzt dieses Mädchen, verabscheut sie. Aber sie wird Ärztin und wird dann selber auch zu einem Ziel von Bestechungsversuchen, weil sie ja auch eine Machtposition hat. Das missfällt ihr alles mächtig. Sie hat dann eine Liebesgeschichte mit einem Tschetschenen, was ja ein abenteuerliches Unternehmen ist, aufgrund wegen der auch rassistischen Vorbehalte gegen Tschetschenen. Der will sie auch nicht wirklich heiraten, aber sie liebt ihn heiß und innig, bekommt ein Kind von ihm. Und dann knallt das sozusagen auseinander, aus Gründen, die uns nicht so ganz genau erklärt werden, aber sie wird auch von seiner Familie nicht akzeptiert. Dann findet sie einen jungen jüdischen Mann, der als Jude die Möglichkeit hat, als Kontingentflüchtling in die Bundesrepublik zu kommen. Und den heiratet sie, mit dem geht sie in die Bundesrepublik. Und dann gibt es sozusagen eine neue Phase dieser generationellen Frauengeschichten. Und es kommen dann die Töchter dieser Muttergeneration ins Spiel, nämlich nicht nur ihre eigene Tochter namens Edi, sondern es kommt auch noch eine Freundin, Tatjana, die von einem deutschen Heiratsschwindler dahin gelockt worden ist und dann verlassen wird. Und deren Tochter heißt Nina. Und diese beiden Mädchen, die sind dann sozusagen in der zweiten Hälfte oder im dritten Drittel des Romans, stehen die im Mittelpunkt mit ihrer Sichtweise.
Und die fragen sich, verdammt nochmal, was haben die Mütter da überhaupt erlebt und warum reden die ganze Zeit immer noch von der Sowjetunion?
So ist es, das hängt über ihnen, ja.
Und da sind wir im Grunde genommen dann auch bei der Lesepassage. Antje Keil liest nun aus Sascha Mariana Salzmanns Roman Im Menschen muss alles herrlich sein. Bitte sehr.
Ich kenne fast jeden von denen, die sich in der jüdischen Gemeinde treffen. Man erkennt sie an diesem erschrocken, trotzigen Gesichtsausdruck, Sie schauen, als seien sie vom Leben abgestraft. Und sie haben Namen wie sowjetische Pralinenmarken. Lucia, Aljonka, Stjopka, Mascha. Ich kann von Glück reden, dass ich nicht nach einer Schokolade benannt bin. Zu meinem Gesicht kann ich nichts sagen. Die Leute halten mich für älter, als ich bin, und ich habe nicht die Züge meiner Mutter. Also vermute ich, dass sie, wenn sie mich anschaut, an Sachen erinnert wird, die ihr nicht gut tun. Natürlich gab es eine Zeit, in der ich viel nach meinem Vater gefragt habe. Die Antworten meiner Mutter blieben vage und sie beendete das Gespräch meistens mit »Halt ein Mann«, als sei das eine Diagnose für eine unheilbare Krankheit, die sie akzeptiert hat. Ich habe kein Foto von ihm und nichts, auch okay. Wenn mich manchmal einer aus der Gemeinde beim Spazierengehen trifft und fragt, was mit meinem Gesicht ist, erwidere ich immer dasselbe. Ich fürchte, das ist mir so gewachsen. Und sie meinen dann, nein, warum ich denn so böse dreinschaue? Deswegen bin ich so selten unter ihnen, unter anderem deswegen. Ich habe mir diese Community um Tante Lena und Onkel Lev herum anzuschauen versucht. Nicht auf den Partys natürlich. Ich setze keinen Fuß in ihren Tanzsaal. Aber im Internet, in den Reportagen, in den Nachrichten, in den Dokumenten der Online-Archive, in den Zeugenberichten über eine Zeit, die eine riesige Menge an Menschen wie ein Erdbeben mit sich gerissen zu haben scheint. Da ist ein unendlich großer Koloss zerfallen. Soweit habe ich das verstanden. 11 Zeitzonen sind quasi auseinandergebröckelt. Klar, dass das nicht spurlos an den Leuten vorübergeht. Aber ich wollte es genauer wissen, weil das so klingt, als sei vorher etwas heil gewesen und jetzt ist es das nicht mehr. Ich habe Nächte, Wochen, Monate damit verbracht, nachzulesen, welche Erschütterung das gewesen sein muss. Das Einzige, was feststeht, ist, dass es immer noch Nachbeben gibt. Und bei denen, die es am eigenen Leib erfahren haben, wackeln immer noch die Eingeweide. Oder sie leiden an einer Art Phantomschmerz. Das Land, in das sie hineingeboren wurden, ist schon amputiert, aber es schmerzt trotzdem noch. Sonst kann man wenig mit Sicherheit sagen. Ich habe mir Filme, selbstgedrehte Videos, alles, was ich kriegen konnte, angeschaut, um zu begreifen, was ihnen alles passiert sein könnte und in welches Paralleluniversum die Zentrifugalkraft der Geschichte sie hinausgeschleudert hat. Was sie sehen, wenn sie mit ihren Sowjetaugen durch die Gardinen in die Höfe und auf die Straßen einer mittelgroßen ostdeutschen Stadt schauen. Warum sie dabei die Köpfe schräg halten. Warum sie diese Kleidung tragen, diese Schminke, die Schuhe. Und wie sie immer wieder die Schultern heben.
Antje Keil las aus Sascha Mariana Salzmanns Roman »Im Menschen muss alles herrlich sein«, erschien im Surkamp Verlag, Platz 1 der SWR-Bestenliste im Oktober. Es geht, um es mal auf den Punkt zu bringen, um übergenerationelle Traumata. Der Roman lässt sich gar nicht so leicht nacherzählen. Das ist mir bei der Lektüre, beim Nachdenken über diesen Stoff auch aufgefallen. Und ich glaube, das ist auch Absicht. Aber Klaus Nüchtern, vielleicht schauen wir mal hinein. Werden diese Traumata tatsächlich überzeugend geschildert?
Ich weiß es nicht, ob es jetzt wirklich alles Trauma da ist. Also die Tochtergeneration, das ist ja auch in dieser Passage angeklungen, die stehen ja da wie der Ochs von neuem Tor, die denken sich, was haben die alle, worüber reden die die ganze Zeit? Das fand ich schon einen sehr interessanten Gedanken. Nicht? Es wird das sozusagen eine Fiktion, eine Sowjetgeschichte, die alle erlebt hätten. Und sie sagt, die haben aber ganz unterschiedliche Biografien gehabt. Es gibt diese Geschichte gar nicht. Was mich eigentlich am meisten überzeugt hat, sind die, im Falle dieser Tatjana sind es wirklich Traumata. Also der ist wirklich extrem übel mitgespielt worden. Aber es ist ja dann auch für die Muttergeneration, ist das doch einfach Alltag. Ja? Es ist völlig klar, dass man zu keiner Medizin kommt, ohne dass man dort einfach die besticht. Und die Tochter wird hingeschickt, um der Ärztin dieses Korvett auszuhändigen. Und diese Tochter hat dann den Ehrgeiz, ursprünglich Neurologin zu werden, weil sie eigentlich die Diagnose der Mutter erstellen wird und dann auch draufkommt, das ist ein vollkommener Quatsch. Man kann nicht 10 Jahre lang Gehirnhautentzündung haben. Was ich überzeugend fand, sind so alltägliche, sehr genaue Beobachtungen. Also zum Beispiel, Diese Pionierlager, finde ich, werden sehr haptisch und handgreiflich beschrieben. Oder auch dieser Übergang von der sowjetischen Zeit in die post-sowjetische, die Gorbatschow-Ära, wo es dann also sagt, ja okay, jetzt die Männer schauen alle aus wie Studenten, haben lange Haare und spielen dauernd Gitarre. Das finde ich eine schöne, pfiffige Beobachtung. Aber im Grunde genommen ändert sich nicht so wahnsinnig viel, ja. Also sozusagen die alte sowjetische Korruption wird ersetzt durch eine neukapitalistische, um nichts weniger grausame und vielleicht sogar noch offenere. Man trägt einfach dann den Fernseher in die Klinik und sagt, okay, hier haben Sie. Oder sie sagt einmal sozusagen, man muss sich teuer anziehen, weil das ist das einzige Signal, damit man ernst genommen wird. Und das Signal, mit mir kannst du das nicht machen, ja. Oder auch diese studentische Milieu, wie dann diese Ordnungskräfte auftauchen. Das ist, glaube ich, die Ära Andropow, nicht? Junge Menschen mit Anbinden, die dann dort aufräumen und dann werden einfach Leute zusammengeschlagen oder irgendwie einkassiert. Und dann wird halt gesagt, naja, der ist halt wahrscheinlich unter der Arbeitszeit ins Kino gegangen und die Protagonistin ist ganz entgeistert und ihre Kommilitonen sagt dann so ganz kalt, ja, dem wird halt einmal der Hintern verhauen. Und that's it, ja. Oder auch diese Geschichte des Antisemitismus, also wie damit umgegangen wird. Also einer sagt irgendwie, der Hund heißt Sarah, wie halt alle fette Jüdinnen oder so. Und es wird also ganz beiläufig hingenommen oder gesagt, ja, du, dann check dir halt irgendwie einen Juden, dann kannst du ausreisen. Das überzeugt mich. Was mich weniger überzeugt, vielleicht später dazu.
Ja, mich überzeugt das auch. Also es ist ja ein Missverhältnis in der Beschreibung dieser vier Frauen, also die beiden Mütter und die beiden Töchter. Und die Lena, von der wir jetzt auch gehört haben, die spielt wie die Hauptrolle. Und ich finde, die Passagen um Lena herum sind für mich persönlich auch die eingängigsten, weil sie sich sehr viel Zeit für sie nimmt und weil sie sehr detailliert all diese Mechanismen beschreibt. Und das finde ich sehr schön. Sie wächst ja rein in diese Signale von Korruption, also Bestechung und Unterdrückung und Denunziation und Gewalt und die Mechanismen, die einfach irgendwie in den Alltag hineinspielen und dann eben der Kapitalismusrausch und so weiter und dann aber auf der anderen Seite auch die Bedeutung von Familie und Freundschaft. In diesem Ferienlager findet sie ja eine Freundin, in die sie sich so leicht ein amoröses Verhältnis, zu der sie das entwickelt, ja. Das Schöne ist, dass diese Freundin, ich glaube, das darf ich verraten, nicht wiederkommt, ja, die ist dann verloren.
Und da kommt es auch, buchstäblich das ist verloren. Auch so ein Punkt, wo sie dann mit einer Kollegin spricht und sagt, kannst du dich an die erinnern? Die waren alle im gleichen Fernlager und sagt, ja, die Verrückte, ja, na, die ist jetzt in die Klapse gekommen.
Genau, das finde ich sehr überzeugend gemacht. Und dann nach dem Tod der Großmutter, das ist wahrscheinlich so nach der Hälfte des Buches, macht Sascha Marianna Salzmann auf und bringt die drei anderen Frauen ins Spiel. Und das bekommt dann etwas, manchmal vielleicht auch etwas Verwirrliches, weil ich zum Beispiel manchmal total die beiden Töchter nicht auseinanderhalten konnte, obwohl ja in der Ich-Perspektive gesprochen wird. Die Ich-Perspektive ist aber wiederum die Tochter der Freundin dieser Lena. Also auch da muss man sich ein bisschen konzentrieren. Aber das spielt keine Rolle, weil sie macht
ja... Ich würde mal eine These einwerfen. Ja. Ich glaube, dass das Programm und Stil dieses Buches ist, weil es nämlich um die Frage geht, wie Identitäten zersplittern.
Nicht nur.
Und da muss im Grunde genommen das so verwirrend sein, weil diese Identitäten ja, und das ist ja auch das zentrale Thema dieses Buches, würde ich mal sagen. Oder wie sehen Sie das, Herr Falke? Also ich meine, es wird ja dann auch alles durchgespielt, sexuelle Identität, also politische Identität. Ja,
wenn
aber
wir,
vielleicht
wenn
erstmal
wir jetzt beim Stil sind, dann hat das Buch für meinen Geschmack einen irrsinnigen Webfehler. Nämlich gerade in der Passage, die wir eben gehört haben, muss man sich fragen, wer spricht da eigentlich? Ist das eine lustig aufgelegte Wissenschaftlerin, die diese ganze Geschichte aufarbeitet und die eigentlich eine Art Leitartikel darüber schreibt? Oder ist das eine 16-Jährige? Eine 16-Jährige kann es nicht sein. Also diese Rollenprosa, die uns da angeboten wird, ist eigentlich keiner vorstellbaren Figur aus diesem Buch zuzuordnen. Das ist ein sehr großer Fehler, muss ich sagen. Wo es stark ist, das haben Sie alles schon ausgeführt, sind die Genreszenen aus dem sozialistischen Alltag, auch aus dem Migrationsalltag in der Bundesrepublik. Da gibt es eine ganze Menge Dinge, die gut beobachtet sind. Aber generell hat mir an dem Buch etwas nicht gut gefallen. Es ist immer in der Nahsicht. Sie macht niemals den Horizont auf, zeigt die Figuren in einem größeren Zusammenhang, sondern sie bleibt immer ganz nahe an diesen Frauenschicksalen und dadurch wird das irrsinnig eng.
Darf ich das aufgreifen? Genau das ist das zentrale Problem des Buches. Es geht sich einfach nicht aus in der Perspektive. Noch ein Beispiel. Kindersprache muss man fingieren. Was macht sie? Sie sagt dann einmal irgendwie, diese weißen gefleckten Bäume. Ja, ist klar, sind Birken. Ja? Weiß aber jedes Kind. Gleichzeitig schwatzt die Kleine von Turbinen, von Flanieren, von Promenade, von Bussen, die irgendwelche Leute ausspeien. Also das ist sozusagen, die Stillage stimmt einfach nicht. Ja? Und eine völlig daneben sind praktisch alle Wie-Vergleiche. Gleich auf der ersten Seite. Alle drei gestikulierten als vertriebene sie Geister. Als sie mich sahen, fingen sie an zu weinen, eine nach der anderen, wie eine Matroschka. Aus den Tränen der einen wurden die Tränen der nächsten und so weiter. Abgesehen davon, dass man vielleicht die Matroschka-Metapher einfach mal weglassen könnte, auch wenn das Buch in Russland spielt oder so weiter, Jan, ist es ein vollkommen unsinniges Bild, dass die Tränen der einen in die anderen umgehen, dieser Eintrittpuppen. Wenn es heißt, gibt's eine, es wird immer zu viel gemacht, ja?
Die Windräder sind. Ja, das ist natürlich, ich will das nicht verteidigen, aber da versucht sie eben diese Verflochtenheit hervorzuheben.
Muss man doch nicht mit schiefen Metaphern machen.
Nein, sage ich ja. Bin nicht der Meinung, aber das ist ihr Versuch. Da strengt sie sich wirklich an, stilistisch. Und da versucht sie, ein Bild zu machen, auch wie diese Mutter über der Tochter sich hinunterbeugt und die Beine wachsen schattenmäßig auseinander.
Windräder sind wie Pürierstäbe.
Da erlebt man die Autorin bei ihrer äußersten Ambition. Und ich gebe Ihnen recht, diese äußerste Ambition ist nicht besonders glücklich disponiert.
Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich finde, Sie tun dem Buch wahnsinnig viel Unrecht, auch wenn Sie en Detail vielleicht recht haben mögen. Aber das ist ein wirklich wunderschönes Buch. Ganz an den, die Nähe macht natürlich den Reiz aus. Ganz nah an den Figuren mit einer ungeheuren sinnlichen Sprache. Was zeigt, was Systeme aus einem machen, aus Lebensbiografien machen, sehr schön beschrieben, wie diese Kinder mit ihren Müttern überhaupt keine Grundlage finden, um zu sprechen, weil nie gesprochen wurde über die Vergangenheit. Ich glaube, wenn ich es richtig gelesen habe, dass die eine Tochter gar nicht bis ans Ende dieses Buches erfährt, dass sie eigentlich einen anderen Vater hat. Es sind ganz viele Tabus, die beschrieben werden und ich finde, sie ist eigentlich sehr dicht in ihrer Sprache. Also um ein Gegenbeispiel zu bringen, das jetzt war wie geruchsloses Gas im Bergwerksstollen. Man sah an den herabstürzenden Vögeln, dass es sich ausbreitete. Aber man konnte nichts greifen, außer dem Gefieder auf dem Boden. Das müsste Ihnen doch gefallen als Ornithologe.
Aber wir legen doch dieses Buch nicht psychoanalytisch auf die Couch, sondern wir legen es doch auf den Lesetisch und schauen uns an, was steht da drin und wie ist es gemacht. Und da können wir uns doch nicht einfach ergriffen geben, egal wie das geschrieben ist.
Ich glaube, die Ergriffenheit kommt natürlich auch über die Art, wie es geschrieben ist. Die Nähe.
Es ist allenfalls eine Überwältigungsästhetik durch diese Dichte, mit der sie uns da beschießt.
Also, wir halten fest, es gibt einen Dissens. Platz 1, ausgerechnet Platz 1, diesen Dissens. Da sieht man mal, es wählen 30 Kritikerinnen und Kritiker ein Buch vergeben. So viele Punkte für diesen Roman. Und trotzdem gibt es natürlich unter dieser Gruppe dann ganz unterschiedliche Meinungen. Der Roman Im Menschen muss alles herrlich sein von Sascha Mariana Salzmann ist im Surkamp Verlag erschienen. Ich habe gerade eben, ist ja schon gesagt, Platz 1 der Bestenliste im Oktober, die natürlich auch in voller Länge vorliegt, etwa zum Nachlesen auf unserer Homepage swr2.de oder im gut sortierten Buchhandel. Da gibt es die berühmten Bestenlisten, Flyer und natürlich die passenden Bücher dazu.